das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Tiere, Tänzer, Vorturner. Alle diese Filmchen sind eigentlich völlig harmlos, werden aber schnell zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit, glaubt man dem amerikanischen Präsidenten. Denn all das sind Filme auf dem Kurzvideodienst TikTok. Und der gehört bekanntlich einer chinesischen Mutterfirma. Und Trump fürchtet, dass die Daten von 100 Millionen amerikanischen TikTok-Nutzern von dieser Firma direkt in die Hände der kommunistischen Partei weitergereicht werden. Trump als Datenschützer? Der Präsident jedenfalls hat angeordnet, ab Sonntag ist ein Download von TikTok in den USA nicht mehr möglich. Über ein filmreifes politisches Machtspiel. Verena Bünd.
Sie hatten schon gejubelt. Die Generation TikTok feiert die Aussicht auf eine Partnerschaft der chinesischen Kurzvideo-App mit dem US-Softwarekonzern Oracle. Zu früh gefreut. Heute die Ernüchterung auf der Spaß-App. Amerikas Regierung schränkt ab Sonntag TikTok in den USA ein. Das US-Handelsministerium verbietet Runterladen, Aktualisierung und Service bei den chinesischen Apps WeChat und TikTok, die es als Spionagewerkzeug der chinesischen kommunistischen Partei bezeichnet. Für die Kommunikations-App WeChat ist Sonntag Schluss auf dem US-Markt. Für TikTok und seine bereits existierenden 100 Millionen amerikanischen Nutzer gibt es noch eine Galgenfrist. Es könnte stufenweise zu einer Verschlechterung des Dienstes führen, aber das Basis-TikTok wird intakt bleiben bis zum 12. November. Wenn es bis dahin keinen Deal gibt, wird TikTok in allen praktischen Verwendungen aus dem Betrieb genommen. US-Präsident Trump erhöht den Druck im laufenden Machtpoker mit China. Sein eigentliches Ziel? Ein erzwungener Verkauf der chinesischen Erfolgs-App an einen US-Konzern. Chinas Regierung aber kontert, TikToks Geschäftsgeheimnis, der Algorithmus, dürfe nicht ohne deren Einwilligung ins Ausland verkauft werden. Durch den Algorithmus werden den Nutzern passende Videos vorgeschlagen. Stattdessen setzt der chinesische TikTok-Eigentümer ByteDance auf einen Alternativplan. Eine Technologiepartnerschaft mit dem US-Softwarekonzern Oracle. Der soll die Daten der US-Nutzer verwalten und China müsste den Algorithmus nicht abgeben. Auch Supermarktriese Walmart ist als Partner im Gespräch. Strittig bleiben Fragen nach den Mehrheiten in einem künftigen Unternehmen. Ein Deal müsste von Trump, aber auch dem chinesischen Präsidenten abgesegnet werden. Beide Seiten wollen, dass das Problem weggeht, aber keiner will Zugeständnisse machen. Beide hoffen, dass die Temperatur rund um den Deal wieder runtergeht und dass eher ein normaler Geschäftsabschluss wird, dass eine Chance besteht, das weniger radioaktiv zu machen. Bis zum 12. November soll jetzt weiter um einen Deal gerungen werden. Für den Wahlkämpfer Trump eine Chance, sich als hart gegenüber China zu profilieren. Erst nach der Wahl wird dann feststehen, ob das Aus für TikTok kommt. Diesen Strom aus Tanz-, Schmink- und Spaßvideos, der in den Sog der großen Politik geriet.
100 Millionen amerikanische TikTok-Nutzer finden das gar nicht gut, was Trump da heute androht. Denn nicht wenige verdienen auch mit diesen Videos ziemlich viel Geld. Also fragen wir Claudia Buckmeier in Washington. Was genau bezweckt Trump jetzt mit dieser Entscheidung?
Ja, das ist schwer zu sagen. Er hat sich gerade eben kurz geäußert in einer Pressekonferenz und hat gesagt, das sind ja noch alle Optionen offen. Wir können auch jederzeit noch zu einer Regelung kommen. Also er gab sich da sehr beweglich und man bekam so das Gefühl, das ist seine Strategie, wie er vorgeht, wie er Außenpolitik macht, immer so ein bisschen auch wie Wirtschaftspolitik. Er zieht die Schrauben an, er übt Druck aus und will damit zu einem Verhandlungsergebnis kommen, das ganz nach seinem Gusto ist. In diesem Falle eben den Verkauf von TikTok an ein US-amerikanisches Unternehmen. Aber es geht dabei natürlich auch um Macht, vor allem um Macht gegenüber China. Er sieht China ja als die aufstrebende Supermacht. Und da geht es immer so ein bisschen darum, wer hat die Nase vorn bei technologischen Entwicklungen. Und er will ganz klar zeigen, ich habe diese Macht, ich kann das ausüben. Damit hatte er ja auch bereits Anfang August angekündigt, angekündigt, TikTok verbieten zu wollen. Und ein bisschen, das ist der letzte Grund, spielt vielleicht auch ein gekränktes Ego eine Rolle. Bei seiner ersten Veranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie, seiner ersten Großveranstaltung im Juni, hatte er ja verkündet, oh, wir haben Millionen Nachfragen, Tickets sind bereits reserviert. Und dann stellte sich raus, dass TikTok-Nutzer sich verbündet hatten, ganz viele Tickets bestellt hatten und die dann verfallen ließen. Am Ende stand Donald Trump und redete vor einer halbleeren Halle. Das war für ihn ganz schwierig. Er soll sehr erbost darüber gewesen sein. Ob das jetzt aber wirklich mit den TikTok-Nutzern zu tun hatte oder doch mit der Angst vor Corona, das ist schwer zu sagen.
Claudia, Trump hat sich bisher nicht gerade als Datenschützer hervorgetan. Was ist dran an dem Vorwurf, die Chinesen würden alle Daten der amerikanischen TikTok-Nutzer abziehen?
Also das Unternehmen selbst bestreitet das ja vehement. Sie haben immer wieder betont, dass die Daten der US-Nutzer in den USA selbst gespeichert würden. Es gäbe ein Backup, das liege aber in Singapur. Es gäbe keine Rechenzentren in China. Es gäbe da also keine Möglichkeit, was abzuziehen. Man ist jetzt der US-Regierung auch weit entgegengekommen, hat gesagt, man will alles tun, um transparent zu sein. Man will die Möglichkeit geben, dass die US-Regierung die Daten Datensicherheit überprüfen kann. Also von daher versucht das Unternehmen alles zu machen, um Donald Trump, den US-Präsidenten, da zufriedenzustellen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Plattformen wie TikTok, aber auch wie das amerikanische Facebook natürlich Daten sammeln und diese auch immer wieder nutzen. Datenschützer sind bei den Republikanern aber schon auch vorhanden. Nicht unbedingt der US-Präsident, aber zum Beispiel hat Marco Rubio bereits im letzten Jahr gefordert, TikTok zu verbieten, vor allem aus der Sorge wegen politischen Einflusses durch China. Und von daher denke ich, dass im Hintergrund vielleicht manche Republikaner schon auch Einfluss auf den Präsidenten ausgeübt haben könnten.
Dieser Machtpoker ist jedenfalls noch nicht zu Ende. Danke, Claudia Buckenmeier nach Washington. Israel war in dieser Pandemie das erste Land weltweit, das im Frühjahr einen rigorosen Lockdown verhängte. Doch anschließend ging das öffentliche Leben nicht langsam wieder los, sondern Regierungschef Netanyahu empfahl den eigenen Leuten viel zu früh, geht wieder Bier trinken, habt Spaß. Mit dem Ergebnis, dass die Infektionszahlen wieder explodieren und das Leben wieder ausgebremst werden muss. Was medizinisch sinnvoll erscheint, dürfte dem Premier gelegen kommen. Viele Israelis werfen Netanyahu vor, mit diesem Hü- und Hot-Kurs von seinen eigenen Schwierigkeiten ablenken zu wollen, denn dem Mann droht immer noch ein Prozess wegen Korruption. Über das erste Land, das nun zum zweiten Mal eine Ausgangssperre anordnet, Susanne Glass.
Lockdown-Blues in der Tschernichowski-Straße in Tel Aviv. Einsam, verlassen, menschenleer. Dabei pulsiert hier sonst das Leben. Tag und Nacht. Kurz vor dem Lockdown schien es, als müssten es alle nochmals genießen. Das Eis und die Kuchen in der beliebten Gelateria. Auch beim Friseur schräg gegenüber Hochbetrieb. Dieser Kunde lässt schneiden, bevor seine Haare mindestens 3 Wochen lang wachsen werden und sein Friseur Vincent wieder einmal ohne Einkünfte bleibt. Für uns kleine Betriebe ist es sehr hart. Wir stehen am Rande des Ruins, aber wir kämpfen noch und unsere Kunden unterstützen uns, indem manche jetzt sogar häufiger kommen. Seine Kinder hat der Kunde mitgebracht. Sie langweilen sich, die Schulen haben schon als erste geschlossen. Auch die Friseurin hat 3 kleine Kinder zu Hause. Seit Corona schlafe ich nachts sehr schlecht. Meine Gedanken kreisen die ganze Zeit darum. Was kommt als nächstes? Wie stehen wir das finanziell durch? Ich fahre 2-mal am Tag mit dem Bus, sehe, dass die Menschen ihre Masken unterm Kinn tragen, so etwa. Und ich sehe, dass die Bars voll sind. Vor allem aber hat das ganze Land solche Bilder gesehen. Trotz Verbot, Massenveranstaltungen in arabischen Gemeinden und bei ultraorthodoxen Juden. Diese Feiern ohne jede Corona-Vorsichtsmaßnahmen gelten als Hauptgründe, warum Israel die Zahl der Neuinfektionen nicht in den Griff bekommt. Die Mittelmeer- und Partymetropole Tel Aviv steht im landesweiten Vergleich recht gut da. Trotzdem müssen nun alle in den zweiten Lockdown. Restaurants und Geschäfte bleiben geschlossen, außer Supermärkten und Apotheken. Sandra Carmeli führt seit Jahrzehnten Reisegruppen zu den Highlights der Bauhausarchitektur. Jetzt ist sie in der touristenlosen Stadt eine im Heer der Arbeitslosen. Und ratlos, wie viele Israelis, was den Lockdown und seine Ausnahmen betrifft.
Die Religiösen können mehr Dinge machen, sei es in die Synagoge gehen, sei es ins rituelle Bad zu gehen, wo manchmal Social Distancing einfach nicht möglich ist. Und im Großen und Ganzen ist es ein großes Durcheinander.
Auch in Bezug auf die 1000 Meter, die sich die Menschen jetzt nur von ihren Wohnungen entfernen dürfen. Wer zum Einkaufen, zum Sport oder demonstrieren geht, für den gilt diese Beschränkung nicht. Am Mittag schließt Vincent seinen Laden. Die Geschäfte neben ihm haben schon aufgegeben, stehen zum Verkauf. An der Tür betet er. Für die Gesundheit meiner Familie und dass wir unseren Lebensunterhalt weiter sichern können. Dann geht er in den Lockdown-Blues. So beginnt für ihn das neue jüdische Jahr.
Es ist heute auf den Tag genau ein halbes Jahr her, dass Angela Merkel zum ersten Mal in der Pandemie in einer Fernsehansprache mahnte, man müsse die Gefahr des Virus ernst nehmen. Und noch viel mehr bleibt in Erinnerung, was Jens Spahn in dieser Zeit gesagt hat. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Das sind die Menschen, denen es wahrscheinlich am schwersten fällt zu verzeihen. Heimbewohner, die monatelang nicht mehr hinaus und die Familien zu ihnen nicht mehr hinein durften. Demenzkranke, die nicht verstehen konnten, warum sie niemand mehr besuchte. Und Menschen, die, so hat es mir selbst eine 90-jährige Dame im Frühjahr gesagt, lieber an Covid sterben würden als an Einsamkeit. Griet von Petersdorf.
Ja, komm hoch. Ja, fein, ja, komm hoch. Ja,
Joachim Maschmeyer pflegt seine demente Frau Doris selbst. Es ist oft hart, aber gerade während des Corona-Lockdowns war er froh, dass sie bei ihm zu Hause war. Die Geschichten von anderen, deren Angehörige im Heim sind, erschütterten ihn.
Die standen draußen vor der Tür und haben keinen Kontakt zu ihren Angehörigen gehabt. Und wenn sie dann endlich kommen durften, haben die sie nicht wiedererkannt. Das ist ja das größte Problem. Bei Demenzkranken, die vergessen das ja schlicht und ergreifend. Ja? Und allein das Gefühl ist schon tödlich. Also ich freue mich, wenn meine Frau aus der Tagespflege zurückkommt und sie sieht mich, dann huscht ein Lächeln über ihr Gesicht im Bus. Ja? Und dann steigt sie aus und freut sich, mich zu sehen. Und das allein gibt einem unheimlich viel Kraft.
Für demente Heimbewohner waren die Corona-Auflagen gravierend. Kein Besuch, keine Anregung, wichtige Zeit, die unwiederbringlich verloren ist. Antje Baselau von der Alzheimer-Gesellschaft erhielt viele Anrufe von verzweifelten Angehörigen.
Ein Angehöriger erzählte, der ist halt mit seiner Frau immer spazieren gegangen, wenn er da war, jeden Tag. Und sie konnte auch gut gehen unter Anleitung mit ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Und aufgrund der Corona-Zeit ist das natürlich weggefallen. Deswegen sitzt sie im Rollstuhl und kann kaum noch ein paar Schritte tun.
Heide Hannemann auf dem Balkon des Pflegeheims. Sie versteht nicht, warum ihre Tochter sie nicht besucht. Das war im März. Auch jetzt gilt noch ein eingeschränktes Besuchsverbot. Die Heimleitung will jede Ansteckung vermeiden.
Irgendwann haben sie dann auch gestattet, ja, ihre Mutter kann in den Garten kommen. Da gab es dann aber auch einmal eine schwierige Situation, als meine Mutter gesagt hat, umarmt mich doch mal. Und sofort eine Pflegekraft sagte, nein, das dürfen Sie auf gar keinen Fall. Bitte nicht umarmen, seien Sie vernünftig.
12 Kilo hat die Mutter in den letzten Monaten verloren. Die Corona-Regeln haben ihr offenbar den letzten Lebenswillen geraubt, glaubt die Tochter.
Also irgendwann im Juni, Ende Juni, Anfang Juli hat sie dann so peu à peu aufgehört zu essen. Sie hat gar keinen Appetit mehr. Momentan werde ich sehr oft angerufen von dem Pflegepersonal, ja, ihre Mutter isst gar nichts mehr, also sie isst wohl eine Kugel Eis und eine Banane am Tag, das war's. Und sie sagt, sie möchte jetzt auch nicht mehr leben.
Es ist eine kaum aushaltbare Erkenntnis, wie fatal sich die Corona-Auflagen auf die Dementen ausgewirkt haben. Ideen für die Zukunft werden nun gefordert, mit Schnelltests für Besucher zum Beispiel.
Das ist also unbedingt wichtig, dass wir neue Konzepte in Zukunft haben. Werden erstellen und wir werden Anregungen und Forderungen auch mit der Politik diskutieren, ganz sicherlich, damit es also nicht wieder zu einem Totalausfall kommt.
Gledis Knark Hannemann ist vor allem traurig. Sie glaubt, dass ihre Mutter bald sterben wird.
Nicht ganz leicht wieder zum Nachrichtenalltag zurückzukehren, zumal sich wieder mehr Menschen anstecken. Die bayerische Landeshauptstadt München hat als erste deutsche Millionenstadt die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Noch ist nicht klar, was das für Konsequenzen haben wird. Mehr zur angespannten Corona-Lage auch in Teilen Europas jetzt mit Jens Riewer.
Zahlreiche Länder melden neue Höchststände bei den Corona-Infektionen. Frankreich zählt mehr als 13.000 neue Fälle und erließ für mehrere Städte strengere Regeln. In Spanien stieg die Zahl der Infizierten um mehr als 10.000. Für die Hauptstadt Madrid werden die Corona-Beschränkungen von Montag an verschärft. Großbritannien verzeichnet mehr als 4.300 neue Fälle. Premier Johnson sprach von einer zweiten Pandemiewelle. Er wolle keinen zweiten Lockdown, es stünden aber alle Maßnahmen auf dem Prüfstand, so Johnson. Wegen der Corona-Pandemie fällt der Karneval in Nordrhein-Westfalen mit seinen Prunksitzungen und Umzügen weitgehend aus. Darauf haben sich die Organisatoren aus den Karnevalshochburgen Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf nach einem Gespräch mit der Landesregierung geeinigt. Erlaubt seien nur kleinere Veranstaltungen, bei denen Corona-Regeln eingehalten werden könnten, teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Wegen der Corona-Krise muss der Bund auch im kommenden Jahr neue Schulden aufnehmen. Bundesfinanzminister Scholz plane im kommenden Jahr mit einer Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro, hieß es aus dem Bundesfinanzministerium. Im laufenden Jahr lag die Summe noch bei rund 218 Milliarden Euro. Die Bundesregierung braucht Geld unter anderem für ihre Förderprogramme, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Außerdem werden Beitragsverluste in den Sozialkassen ausgeglichen und finanzschwache Kommunen unterstützt. Der Bundestag hat heute ein Gesetzespaket verabschiedet, mit dem Krankenhäuser gestärkt werden sollen. Der Bund stellt 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Von den Ländern sollen noch einmal 1,3 Milliarden Euro hinzukommen. Geplant ist unter anderem, die Digitalisierung in den Krankenhäusern voranzutreiben. Vorgesehen sind auch Prämien für Krankenhauspersonal, das durch die Arbeit in der Corona-Krise besonders belastet war. Die Vereinten Nationen wollen die Menschenrechtslage in Belarus verstärkt überwachen. Bis zum Jahresende solle ein Bericht vorgelegt werden. Das hat der UN-Menschenrechtsrat in Genf auf Initiative der EU heute beschlossen. Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Belarus, Anaïs Marin, beschrieb die Lage in dem Land als katastrophal. Die Polizei inhaftiere teils wahllos Demonstranten, Journalisten und sogar Kinder. Präsident Lukaschenko geht seit Wochen mit Gewalt gegen Demonstranten vor, die gegen mutmaßlichen Wahlbetrug protestieren.
Das bleibt vom grünen Regenwald übrig, wenn er Opfer der Flammen wird, schwarzbraune Ödnis. In immer mehr Teilen des Amazonasgebietes in Brasilien sieht es so aus wie hier rechts. Und obwohl viele der Feuer offenbar von Farmern gelegt wurden, weil die mehr Land für Vieh und Pflanzen wollen, ist auch Präsident Bolsonaro nicht minder für die brenzlige Lage verantwortlich. Obwohl er es selbst anders verkauft, stehen Umweltschutz und Brandbekämpfung in seinem Programm ganz weit hinten. Und so sieht man auf der Karte des Landes überall rote Punkte für Flammen, die sich noch weiter fressen können, weil viele der Brände auch durch die starken Winde außer Kontrolle geraten sind. Aus dem Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens berichtet Matthias Ebert.
Flammen fressen sich Stück für Stück durchs Unterholz, angetrieben vom Wind. Brandrodungen wie diese sind zwar seit Monaten verboten, doch das scheint hier niemanden zu interessieren. So erleben wir das überall im Amazonas-Bundesstaat Pará, eine Art wilder Westen Brasiliens. Beißender Rauch liegt dicht über den Städten. Hier schlägt das Herz von Brasiliens Viehwirtschaft. Sie gilt als ein Treiber der Amazonas-Zerstörung. Dies hat zuletzt eine brasilianische Studie bestätigt.
Wir haben den Ursprung der Rindfleischproduktion zurückverfolgt bis zu den Farmen und herausgefunden, dass 17% davon in Verbindung mit illegalen Rodungen stehen.
Dies zu verhindern war schon immer schwierig, allein aufgrund der riesigen, schwer zugänglichen Gebiete der Amazonasregion. Jetzt fühlen sich zudem viele Bauern durch Präsident Bolsonaro ermutigt, ihre Flächen auszuweiten. Auf Kosten des Urwalds. Hier ist doch überall Regenwald. Klar dürfen wir nicht alles roden, sonst vertrocknet der Boden. Aber die Hälfte wollen wir für unseren Lebensunterhalt fällen. Dann bleibt trotzdem noch genug vom Amazonas übrig. So denken viele hier in Pará, Brasiliens wildem Westen. In der Region brennt auch das Xingu-Reservat, eines der weltweit größten indigenen Schutzgebiete. Die Flammen erreichen die Dörfer der Ureinwohner und zwingen diese zur Flucht. Trotz allem spielt Präsident Bolsonaro die Gefahr durch die Brände herunter.
Brasilien ist weltweit das Land, das am meisten für Umweltschutz tut. Deshalb ist nicht verständlich, warum wir diese ganze Kritik aus dem Ausland erhalten. Fakt ist, Bolsonaro hat Umweltschutzbehörden massiv geschwächt und Gelder für die Brandbekämpfung gekürzt. Das rächt sich nun vor allem im Pantanal. Hier wüten die schlimmsten Brände seit 22 Jahren. In dem Feuchtgebiet leben viele bedrohte Arten. Nach sehr trockenen Monaten wurde bislang fast ein Fünftel des Pantanal zerstört. Es sind vor allem Wildtiere, die den Bränden zum Opfer fallen. Durch die zunehmende Abholzung des Amazonas-Regenwalds geraten Regionen weiter südlich wie das Pantanal in Mitleidenschaft. Dort hat das dann weniger Regen zur Folge und extreme Trockenheit, wodurch sich die Zahl der Brände erhöht. Mit fatalen Auswirkungen auf ein weltweit einmaliges Ökosystem. Der Staat macht kaum Anstalten, der Urwaldzerstörung langfristig Einhalt zu gebieten.
In dieser fliegenden Untertasse liegen die ältesten Jagdwaffen der Welt. Runde, spitze Hölzer, die sagenhafte 300.000 Jahre alt sind und mit deren Hilfe unsere Urahnen sich ein Wildpferd-Barbecue organisierten. Ein spektakulärer Fund, der uns neu auf die Biografie der Menschheit schauen lässt und der es wert sein sollte, in so einem hypermodernen Museum ausgestellt zu werden. Doch wie unser Mittendrin-Team beim Besuch im niedersächsischen Schöningen feststellte, das Spiegelhaus ist offenbar nicht die glänzende Idee, die sich die meisten aus dieser Region erhofft hatten. Peter Jagler.
Für Archäologen und Paläontologen ist das hier ein Paradies. Stück für Stück, immer auf der Suche nach neuen, jahrhundertealten Schätzen.
In den letzten 12 Jahren, wir haben wirklich jedes Jahr was Fantastisches gefunden. Säbelzahnkatze, ein vollständiger Elefant. Weitere Stoßzähne. Wir haben nur Steinartefakte, Knochenartefakte, also ist so einfach ein Traum.
Hier mittendrin war vor Hunderttausenden von Jahren ein See. Durch den Braunkohletagebau wurde der Grundwasserspiegel abgesenkt. Perfekte Bedingungen.
Wir sind hier eigentlich schon nur 10 Meter unter dem Grundwasserspiegel. Das heißt, die Funde waren 300.000 Jahre lang unter dem Grundwasserspiegel. Das heißt, perfekte Erhaltung.
Super konserviert,
kein Sauerstoff im Wasser, eben nur dichter, das heißt Verhältnisse, die man nirgendwo findet.
Und für den Sensationsfund wurde, mitten im Nichts, aber nahe der Fundstelle für 15 Millionen Euro dieses Museum gebaut. Seit 2013 werden die sogenannten Schöninger Speere hier gezeigt. Es sind die ältesten Jagdwaffen der Welt. Die Geschichte musste umgeschrieben werden, denn sie belegen, dass unser Vorfahre, der Homo heidelbergensis, nicht nur Aasfresser, sondern intelligenter Jäger war. Und hier, im Nichts, sollte auch neue Geschichte geschrieben werden. Fund und Museum würden 100.000 Besucher jährlich in die strukturschwache Region an der ehemaligen innerdeutschen Grenze locken, so das Versprechen.
Wir hatten ganz große Hoffnung, dass durch das Paläon die Innenstadt belebt wird.
Und?
Dass die Gastronomie profitiert, die Hotels profitieren. Wir natürlich als innerstädtischer Fachhandel. Das ist so nicht gekommen.
Nur so ein paar Speere angucken, das reicht für die meisten nicht. Wenn die das einmal gesehen haben, dann ist es vorbei.
Dinge, die er nicht gerne hört. Wolf Michael Schmidt ist der Visionär hinter dem Paläon. Dass die Schöninger Speere hier und nicht irgendwo anders ausgestellt werden, dafür hat sich der gebürtige Schöninger mit seinem Förderverein beim Land stark gemacht.
Es war genau das Richtige. Davon bin ich nach wie vor fest überzeugt. Das hat ein Land nicht oft. Und wenn es darüber hinweggeht und sagt, nehmen wir mal diesen einen Speer oder 8 Speere raus und stellen die nach Berlin in ein tolles Museum und dann können die Leute international kommen, ja, dann vergisst man doch die Regionen.
Aber diese hier wurde erst gar nicht entdeckt. Jährlich mittlerweile weniger als 20.000 Besucher. Die versprochenen 100.000 kamen nie. Neu geschaffene Arbeitsplätze wieder weg. Die 300.000 Jahre alten Knochen, die hier vor Ort und für Besucher sichtbar restauriert werden, faszinieren vor allem Wissenschaftler.
ist auch nach 10 Jahren immer noch was ganz Besonderes für mich. Auf jeden Fall, vor allem, weil jeder Knochen irgendwie besonders ist und jeder so seine eigenen Geheimnisse hat.
Kein Geheimnis dagegen, die Millionen Euro Steuergeld und Zuschüsse, die das Land hier versenke.
Man dachte, das würde die große Masse interessieren. Das ist nicht der Fall.
Doch die Politik gibt nicht auf. Der neue Traum, die Fundstelle soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. Wieder so ein Versprechen für die Schöninger.
Ich rechne mir sehr, sehr große Chancen aus. Und auch damit geht natürlich ein riesiger Impuls für Schöning aus. Und auch da werden die Touristen, denke ich, doch signifikant steigen.
An den Grabungen wird all das wohl nichts ändern. Denn hier mittendrin muss ja niemand mehr überzeugt werden.
Das ist nicht nur für Schöninge, für den Landkreis oder für Niedersachsen wichtig, das ist weltweit relevant. Also wenn ich darüber spreche, in den USA, in Italien, in Frankreich, egal wo, die Leute sagen, es gibt doch gar nicht. Es ist einfach einmalig.
Für die Wissenschaftler ist die Standortfrage klar. Hier liegen die Schätze. Hier haben sie schon so viele gefunden. Das richtige Präsentationskonzept dagegen, fernab der großen Städte, das muss wohl noch gefunden werden.
Für viele Fußballfans war der Sommer eine vertane Jahreszeit. Aber ab heute würde das Leben wieder Sinn machen. Die Bundesliga geht in ihre neue Saison, doch das vermaledeite Virus versaut den schönen Stadionbesuch. In München gibt's jetzt gerade zum Auftakt erneut ein Geisterspiel, während bei anderen Partien zumindest ein paar Anhänger doch dabei sein dürfen. Aber der Geist der Fans ist unwillig. Fanclubs aus Dortmund haben angekündigt, erst dann wieder ins Stadion zu kommen, wenn man gemeinsam singen, jubeln und den Gegner bepöbeln kann. Dass das Pöbeln wegfällt, hat ja immerhin etwas Gutes. Andreas Ahn über komplizierte Beispiele.
Es wird eine Saison wie keine andere werden. Das steht jetzt schon fest. Die Vorbereitungen dafür stehen ganz im Zeichen der Corona-Krise. Beim Eröffnungsspiel dieser Saison zwischen Bayern und Schalke sollten 10.000 Zuschauer dabei sein, das Stadion ist aber leer. Die aktuellen Corona-Infektionszahlen in München sind zu hoch. Bleibt den Fußballfans in der bayerischen Landeshauptstadt zur Stunde nichts anderes übrig, als die Partie im Wirtshaus zu schauen. Begeisterung hört sich anders an.
Aber was willst du machen? Wichtiger ist natürlich ja, den Abstand zu halten, beziehungsweise hier dem Corona keinen Vorschub zu leisten.
Der Oberbürgermeister der Stadt verteidigt die Entscheidung, keine Zuschauer zuzulassen.
Und in dem Kontext kann ich doch der Bevölkerung nicht wirklich ernsthaft erklären, ich muss nachdenken, wir erlassen Alkoholverbote, wir sind die Partycrasher, indem wir Feiern nicht mehr zulassen, aber ich lasse Tausende von Menschen in ein Fußballstadion, das geht einfach nicht.
In den anderen Stadien dürfen Zuschauer, Stand jetzt, wieder dabei sein. Auf bis zu 20% der Plätze können Fans die Bundesligaspiele live im Stadion verfolgen. Allerdings, Hygienekonzepte müssen strikt beachtet werden. Es sind nur Heimfans zugelassen, Eintrittskarten werden personalisiert, es gilt die Abstandregel, es herrscht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz und im Stadion gibt's keinen Alkohol.
Und noch einmal die Bitte an alle, die am Samstag ins Stadion kommen, möglichst mit dem Fuß zu Fuß zu kommen, mit dem Fahrrad zu kommen, mit dem eigenen Auto anzureisen. Ganz wichtig ist es, das Ticket, das per E-Mail zugestellt wird, ausgedruckt am Stadion Einlass vorzuzeigen.
Und wo sonst in Dortmund 80.000 hingehen, dürfen morgen nur 10.000 rein. Ähnlich hatte man es sich auch in Köln gewünscht, am Abend dann aber die Mitteilung der Stadt. Die Partie gegen Hoffenheim muss ohne Fans stattfinden. Vereine und Liga betonen, dass ihre Hygienekonzepte ausreichend seien. Aber diese Bilder vom vergangenen Wochenende im DFB-Pokal machen skeptisch bezüglich der rigorosen Umsetzung. Trotzdem könnten die DFL und das Konzept Vorbild für andere nationale Ligen und andere Sportarten sein. Das Vorhaben steht jedoch auf wackeligen Säulen. Stürzt es ein, würde die Bundesliga unter Corona-Bedingungen in einem schlechten Licht stehen.
Und jetzt fehlt noch Carsten. Schieß los.
Ja, Sommerwetter, Spätsommerwetter. Es geht mit sommerlichen Temperaturen vor allem im Südwesten Deutschlands weiter. Aber im Osten und im Norden werden die Temperaturen auch wieder ansteigen. Hier gut zu sehen am Trend von Hannover. Anfang der Woche erreichen verbreitet wieder sommerliche Temperaturen in ganz Deutschland. Und bis dahin bekommen wir es weiterhin auch mit sonnigem und auch trockenen Wetter zu tun. Wir haben mal hier einen Europafilm zusammengestellt, der die Niederschlagssummen zeigt. Und zwar von heute bis einschließlich Mittwoch. Es regnet in weiten Teilen Europas. Deutschland bleibt trocken, trocken, trocken. Erst am Mittwoch hier auf den letzten Bildern sehen wir, dass einige Regenwolken es nach Deutschland schaffen. Und ab Mittwoch wird sich dann auch das Wetter umstellen. Bis dahin passiert so gut wie nichts. Also das heißt, auch heute Nacht ist es oft leicht bewölkt oder sternklar. Es gibt ein paar Schleierwolken im Süden, kann sich örtlich etwas Nebel bilden. Das heißt aber tagsüber, morgen am Samstag, bekommen wir erneut einen sehr sonnigen Tag, abgesehen von diesen Schleierwolken. Am Nachmittag schieben sich auch noch mal ein paar Schichtwolken hier in den Südwesten. Das war's aber schon. Die Temperaturen gehen bei Aufklaren nachts oftmals auf einstellige Werte zurück, zum Teil auch mit Bodenfrost. Im Südwesten bleibt es etwas milder. Tja, und tagsüber bekommen wir hier im Südwesten schon die sommerlichen Werte, 25 bis 28 Grad. Sonst gibt's für die meisten nochmal 20 bis 24 Grad. Aber das wird sich dann in den Folgetagen ändern. Es bleibt sehr sonnig. Die Temperaturen steigen überall so auf 23 bis 27 Grad. Und jeweils am Sonntag und Montag gibt es einzelne Schauer oder Gewitter, zumindest die Möglichkeit am Alpenrand. Ja, und spätestens ab Mittwoch, da kommt dann wirklich der Regen für alle.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und für uns ist jetzt Feierabend. Hier geht's weiter mit einem Tatort vom Bodensee. Genießen Sie den Abend noch und natürlich auch den Sonnabend, wenn Sie frei haben. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.